Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Wegen der Ausbreitung der Omikron-Variante müssen sich die Menschen in Deutschland auf schärfere Corona-Regeln einstellen. Das hat Gesundheitsminister Lauterbach vor der nächsten Bund-Länder-Runde am Freitag bekräftigt. Mit verkürzten Isolations- und Quarantänezeiten will der Minister zudem sicherstellen, dass die kritische Infrastruktur auch bei stark steigenden Infektionszahlen funktionsfähig bleibt. Mit seinen Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern beriet Lauterbach heute über sein Konzept.
An dieser Berliner Grundschule beginnt der Unterricht wie jeden Tag in dieser Woche nach den Ferien mit einem Schnelltest. Dazu die AHA-Regeln und Impfungen. So hoffen sie in der Hauptstadt, die Schulen offen halten zu können. Präsenzunterricht trotz Omikron. Das wollen auch die Kultusminister, bekräftigen sie heute bei ihren Beratungen und appellieren an die Ministerpräsidenten.
Um das Lehren und Lernen und auch die Betreuung von Schülerinnen und Schülern in den Schulen weitgehend sicherstellen zu können, regen die Kultusminister und Kultusminister der Länder eine Überarbeitung der Quarantäneregelung an für die Schülerinnen und Schüler und für das an Schule tätige Personal.
Wie schützt man die kritische Infrastruktur, etwa auch Feuerwehren oder Krankenhäuser, vor massivem Personalausfall? Darüber diskutierten heute bei einer Videokonferenz die Gesundheitsminister. Bund und Länder sind sich zwar nicht in allen Punkten einig, aber so viel steht fest, die Quarantänedauer soll verkürzt werden. Die Ländergesundheitsminister schlagen beispielsweise vor, wenn Geimpfte im Bereich der kritischen Infrastruktur arbeiten, dann
kann die Isolation, also von denjenigen, die sich infiziert haben, zum Zwecke der Arbeitsaufnahme bereits nach 5 Tagen mittels negativen PCR-Test beendet werden.
Wie genau die Quarantäneregeln künftig aussehen sollen, sowohl für die kritische Infrastruktur als auch für die allgemeine Bevölkerung, darüber entscheiden die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten am Freitag.
In einigen Foren von Gegnern der Corona-Politik wird der Ton offenbar zunehmend radikaler. Nach Recherchen von Tagesschau.de in Chaträumen des Messenger-Dienstes Telegram hat es dort seit Mitte November mindestens 250 Tötungsaufrufe gegeben. Diese richteten sich unter anderem gegen Politiker, Wissenschaftler, Ärzte und Journalisten. Betroffen seien etwa Bundeskanzler Scholz, Sachsens Ministerpräsident Kretschmer sowie Gesundheitsminister Lauterbach. Ausführliche Informationen dazu finden Sie auf tagesschau.de. Bundespräsident Steinmeier kann für seine Wiederwahl im Februar auf eine große parteiübergreifende Mehrheit zählen. Wie zuvor schon SPD, FDP und Grüne haben sich heute auch CDU und CSU für eine zweite Amtszeit des SPD-Politikers ausgesprochen. Eine entsprechende Empfehlung wurde von den Präsidien beschlossen. Die Unionsparteien hatten Steinmeier bereits 2017 unterstützt, als er erstmals antrat.
Zum 66. ein besonderes Geburtstagsgeschenk. Die Union will Frank-Walter Steinmeier erneut zum Bundespräsidenten wählen. Einstimmig sei das Votum gefallen in der gemeinsamen digitalen Präsidiumssitzung von CDU und CSU. In aufgewühlten Zeiten sei ein Brückenbauer gefragt, heißt es aus der Parteizentrale.
Gerade in diesen Zeiten braucht es an der Spitze unseres Staates eine glaubwürdige Stimme, die zusammenführt und nicht ausgrenzt. Eine Stimme, die überparteilich immer wieder das Gemeinwohl ins Zentrum rückt.
Und auch aus München kommen wertschätzende Worte über die bisherige Amtszeit des Bundespräsidenten. Einen Gegenkandidaten aufzustellen, wäre das falsche Signal, so CSU-Chef Söder.
Herzlich willkommen. Wir haben ihn vor 5 Jahren vorgeschlagen und gewählt. Und wir tun es auch diesmal. Denn er hat sich in diesen 5 Jahren auch um unser Land verdient gemacht. Er hat eine seriöse, eine integrative und eine überparteiliche Amtsführung gezeigt.
Noch ist unklar, ob AfD und Linke jeweils eigene Kandidatinnen oder Kandidaten aufstellen oder ob Frank-Walter Steinmeier am 13. Februar ohne Gegenkandidat in die Wahl geht.
Der Antrittsbesuch von Außenministerin Baerbock in den USA stand heute ganz im Zeichen des Ukraine-Konflikts. Die Grünen-Politikerin und ihr amerikanischer Amtskollege Blinken warnten Russland vor Schritten, die Frieden und Stabilität in Europa gefährden würden. Baerbock hatte zuvor die Bedeutung der transatlantischen Partnerschaft unterstrichen, zugleich aber auch die Eigenständigkeit Europas. Aus dem Weißen Haus hieß es, die USA würden ihre Position vor den amerikanisch-russischen Gesprächen kommende Woche eng mit den Verbündeten abstimmen.
Stippvisite im Winter. Nur 8 Stunden lang wird Annalena Baerbock in Washington sein. Ihr Antrittsbesuch beim amerikanischen Außenminister Blinken. Ein wichtiges Thema, die Ukraine-Krise. Dringend genug, dass man sich trotz Corona lieber persönlich trifft. Es gab wohl viel zu besprechen, denn die Pressekonferenz verzögerte sich. Die beiden wollen zeigen, dass die USA und Europa an einem Strang ziehen. Mit einer einmütigen Warnung an Russland. Deutschland und die USA sehen Russlands Handeln gegenüber der Ukraine als Gefahr für Frieden und Stabilität in Europa. Wir verurteilen Russlands militärische Aufrüstung an der ukrainischen Grenze sowie die scharfe Rhetorik.
Russisches Handeln ist mit einem klaren Preisschild gekennzeichnet. Und eine erneute Verletzung ukrainischer Souveränität durch Russland hätte schwerwiegende Konsequenzen.
Konkreter wollen die beiden Politiker nicht werden. Aber ihre Sorge vor einem russischen Einmarsch wächst. Der Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine beunruhigt die Verbündeten. Doch dass die USA und Russland einen intensiven diplomatischen Kontakt pflegen, schürt bei manchen Europäern die Furcht, dass über ihre Köpfe hinweg entschieden werden könnte. Auch deshalb betont Baerbock:
Dazu steht außer Frage, und das will ich an dieser Stelle auch sehr, sehr deutlich sagen, dass es keine Entscheidung über die Sicherheit in Europa ohne Europa gibt.
Die Botschaft des heutigen Treffens ist klar. Europa und die USA werden sich eng miteinander abstimmen.
Der EU-Außenbeauftragte Borrell hat sich heute in der Ostukraine selbst ein Bild von der Lage in der Konfliktregion gemacht. Dort stehen sich seit etwa 7 Jahren ukrainische Truppen und prorussische Milizen gegenüber. Die Spannungen hatten sich zuletzt verschärft. Borrell warnte Russland im Anschluss vor einem möglichen militärischen Eingreifen. Zugleich forderte er erneut, die Europäer an Sicherheitsgesprächen über den Ukraine-Konflikt zu beteiligen. Die seit Tagen andauernden Proteste in Kasachstan sind teils in Gewalt umgeschlagen. In der größten Stadt Almaty stürmten Demonstranten Verwaltungsgebäude und legten Feuer. Präsident Tokajew kündigte an, mit maximaler Härte zu reagieren. Die Republik Kasachstan liegt in Zentralasien. Sie gehörte früher zur Sowjetunion und ist seit Ende 1991 unabhängig. Die Staatsform ist eine Präsidialrepublik. Das Land wird vom Präsidenten autoritär geführt. Kasachstan verfügt über viele Rohstoffe, vor allem Erdöl, Gas und Kohle.
Sturm auf die Stadtverwaltung von Almaty, Kasachstans Wirtschaftszentrum. In vielen Städten des Landes sah es heute ähnlich aus. Kasachstan, das flächenmäßig 9th größte Land der Welt, steckt in einer schweren Staatskrise. Bereits den 4. Tag in Folge sind sie auf der Straße. Auslöser der Proteste war eine Verdopplung der Preise für Autogas. Viele in Kasachstan betreiben ihre Autos mit Gas. Doch aus dem friedlichen Protest ist längst ein gewaltsamer Aufstand geworden. Präsident Tokajew hatte in einer ersten Reaktion versprochen, die Gaspreise sofort wieder zu senken. Heute verkündete er auch den Rücktritt der Regierung. Er selbst bleibe im Land. Ich werde so hart wie möglich handeln. Und zwar auf Bitten vieler Bürger, die wollen, dass ihre Familien beschützt werden. Es geht um die Sicherheit unseres Staates. Mindestens 8 Polizisten und Soldaten sollen getötet worden sein. Es soll hunderte Verletzte geben. Genaue Zahlen gibt es nicht. Seit dem Nachmittag funktioniert in vielen Städten das Internet nicht mehr. Die Wut der Protestierenden richtet sich auch gegen den verhassten früheren Langzeitpräsidenten Nazarbayev. Im Ort Taldykorgan versuchten Demonstranten, eine Statue Nazarbayevs zu stürzen. Heute Abend besetzten Protestierende laut Medienberichten auch den größten Flughafen des Landes. Für ganz Kasachstan wurde der Ausnahmezustand verhängt.
Stromkunden in Deutschland bekommen jetzt zu Jahresbeginn die gestiegenen Energiekosten deutlich zu spüren. Hunderte regionale Grundversorger haben die Preise erhöht, teilweise um mehr als 60%. Viele Verbraucher mussten außerdem in teurere Tarife wechseln, weil Billiganbieter die Verträge gekündigt haben. Betroffene hätten in solchen Fällen einen Anspruch auf Schadenersatz, erklärte das Ministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz.
Es war eine teure Überraschung für Ute Wirz. Pünktlich zur Weihnachtszeit kommt die Kündigung ihres Stromanbieters Stromio und so landet sie in der Grundversorgung. Jetzt zahlt sie für ihren Zwei-Personen-Haushalt und ihren Betrieb, eine Hundezucht, weit mehr als das Doppelte.
Wir haben ehrlich gesagt gar nicht damit gerechnet, dass solche horrende Kosten jetzt auf uns zukommen könnten überhaupt. Also wir sind so fassungslos und man weiß ja auch gar nicht, wie man das bezahlen soll.
Zehntausenden Menschen geht es ähnlich, denn mehrere Billiganbieter wie Stromio stellen wegen aktuell hoher Energiepreise die Versorgung ein. Häufig kaufen Billiganbieter kurzfristig günstigen Strom ein, um ihre Verträge mit den Verbrauchern zu erfüllen und so einen Gewinn zu erzielen. Diese Strategie geht nun nicht mehr auf. Der Anbieter Stromio meldet sich auf Anfragen nicht zurück, schreibt auf seiner Homepage: Aufgrund der historisch einmaligen Preisentwicklung im Strommarkt sahen wir uns zu unserem ausdrücklichen Bedauern gezwungen, alle Stromlieferverträge mit Ablauf des 21.12.21 zu beenden. Verbraucherschützer bezweifeln die Rechtmäßigkeit, vor allem bei Anbietern, die noch keine Insolvenz angemeldet haben.
Es gibt einen laufenden Vertrag und der muss erfüllt werden. Und dass jetzt die Preise gestiegen sind, die Beschaffungskosten, das ist unternehmerisches Risiko. Das ist aber kein Kündigungsgrund aus unserer Sicht. Deswegen gehen wir davon aus, dass Schadensersatzforderungen auch eine gute Berechtigung und Chancen haben.
Die Grundversorger erklären nun, dass sie jetzt teuren Strom nachkaufen und die Kosten dafür an ihre Neukunden weitergeben.
Das Bundeskartellamt nimmt verstärkt den Internetriesen Alphabet und dessen Tochter Google ins Visier. Grundlage sind neue gesetzliche Befugnisse. Die Wettbewerbshüter stellten eine überragende marktübergreifende Bedeutung von Google fest. Damit unterliegt Google künftig einer erweiterten Missbrauchsaufsicht. Nach eigenen Angaben hat das Kartellamt bereits damit begonnen, unter anderem die Verarbeitung persönlicher Daten zu untersuchen.
Bundeskanzler Scholz hat erstmals im Kanzleramt die Sternsinger empfangen. Vier Kinder und Jugendliche trugen beim traditionellen Besuch ein Lied und ein Gedicht vor. Dann überbrachten sie ihren Segen: Christus mansionem benedicat, Christus segne dieses Haus. Die Sternsinger machen in diesem Jahr besonders auf die Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika aufmerksam. Die Spenden fließen etwa nach Ägypten und Ghana.
Auch das dritte Springen der Vier-Schanzentournee hat der Japaner und gesamtführende Ryoyo Kobayashi gewonnen. Die zwei anderen Podestplätze gingen an Skispringer aus Norwegen. Karl Geiger landete als bester Deutscher auf Platz 4. Das Springen war heute in Bischofshofen nachgeholt worden, nach dem wetterbedingten Abbruch gestern in Innsbruck.
Argot, du stehst auf dem Skispringer.
Der Kameramann auf dem Ski, der Tourneesieg ganz weit weg. Es war nicht der Tag von Markus Eisenbichler. Der Siegsdorfer verpatzte seinen ersten Sprung im Schneetreiben von Bischofshofen und wurde nach einer Aufholjagd im Finale noch Achter. Karl Geiger kam mit den Bedingungen besser zurecht und wurde als vierter bester Deutscher. Im Kampf um den Tourneesieg bleiben den Deutschen vor dem Finale morgen bei mehr als 20 Metern Rückstand in der Gesamtwertung nur Durchhalteparolen.
Es ist noch nicht vorbei. Also ich weiß nicht, was ihr Medien überhaupt sagt. Das kann so schnell passieren, speziell in Bischofshofen mit dem langen Anlauf, mal einen zu frühen Sprung, dann kann es mal recht schnell gehen. Und dann haben gleich mal 20 Meter futsch und von dem her sagt es niemals nie.
Zu stark nicht nur für die Deutschen, weiter Ryoyo Kobayashi. Der Japaner gewann in Bischofshofen auch das dritte Springen der Tournee. Als erster Springer der Geschichte könnte er morgen zum zweiten Mal den Grand Slam schaffen, den Sieg bei allen vier Springen.
Und hier die Lottozahlen. 2, 4, 6, 7, 32, 41, Superzahl 0. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 6. Januar.
Morgen wird es dank eines Zwischenhochs ruhiger. Die Sonne zeigt sich öfter. Am Freitag erreichen uns von Nordwesten her neue Wolken. In der Nacht gibt es Regen oder Schneeschauer. In den höheren Lagen schneit es, örtlich Glättegefahr. Morgen im Süden und in den Bergen im Osten Schnee- oder Schneeregenschauer, sonst ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix. Im Norden und Nordosten scheint die Sonne viele Stunden lang. In der Nacht Abkühlung auf 3 bis minus 5 Grad. Morgen minus 2 Grad am Alpenrand bis 7 am Oberrhein. Am Freitag von Nordwesten Schnee, in tiefen Lagen auch Schneeregen oder Regen. Samstag im Südosten Schnee, im Westen Regen und Schnee, windig. Sonntag unbeständig, es schneit oder regnet.
Um 22.25 Uhr spricht Ingo Zamperoni in den Tagesthemen mit Außenministerin Baerbock über ihren Antrittsbesuch in Washington. Außerdem ein Jahr nach dem Sturm aufs Kapitol, das Trauma des 6. Januar für die USA. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.